Das Thema unserer letzten Predigt oder unserer aktuellen Predigtreihe ist ja so das Leben mit dem Heiligen Geist und die Auswirkung, die ein Leben mit dem Heiligen Geist auf unser Leben hat. Wir haben in der Vergangenheit über die Person des Heiligen Geistes gesprochen, was ihn ausmacht, wie er ist, wie er zu uns spricht, wie wir ihn hören können. Wir haben über die Gaben des Heiligen Geistes gesprochen, also was er so an Geschenken verteilt und für wen sie sind. Ihr erinnert euch, sie sind nie für uns selbst. Wir haben über das Thema Prophetie gesprochen und jetzt soll es um die Frucht des Heiligen Geistes gehen. Das ist so ein Thema. Ich habe festgestellt, ich habe in meinem langen, langen Leben als Christ, also diese mindestens 100 Jahre, schon mehr Predigten über die Gaben des Geistes gehört, als über die Frucht des Geistes. Versucht mal so ein bisschen euch zu erinnern. Könnt ihr das bestätigen für euch, die ihr jetzt auch schon alle mindestens 100 Jahre Christen seid? Ne? Also es wird tatsächlich tendenziell mehr über die Gaben gesprochen als über die Frucht des Heiligen Geistes. Oder wenn, dann irgendwie beides zusammen und trotzdem ist der Schwerpunkt meistens dann Ticken mehr auf den Gaben. So. Interessant, das stimmt. Vielleicht müsste ich mal in meiner ganz alten Erinnerung kramen. Aber nee, wir haben gar nicht über den Heiligen Geist gesprochen. Heiliger Geist. Psst. So. Und ich finde es spannend, über die Frucht des Heiligen Geistes zu sprechen, denn wenn unser Fokus auf den Gaben ist, und das erlebe ich ganz oft, dann ist unser Fokus nämlich oft aus, was gibt der Herr mir so an Gaben und was kann ich damit tun? Wir sind ganz oft in unserem Leben eher im Hier als im Hier. Es geht oft, wenn Menschen sich im Glauben weiterentwickeln möchten und dann zu mir kommen, mich um Rat fragen, ganz oft darum, was ist meine Berufung? Ich übersetze, was soll ich machen? Was kann ich tun? Oder je nach Gottesbild, was will Gott, dass ich tue? Was soll ich denn machen? Das ist ganz oft die Frage, die da so im Raum steht und die uns oft beschäftigt. Und ich merke, dass wir uns auch oft stärker über das definieren, was wir tun, als über das, wer wir sind. Wir beschäftigen uns auch stärker mit dem, was wir tun und identifizieren uns mit unserem Tun. Und mir persönlich ist es in der Vergangenheit oft auch schon so gegangen, dass ich Schwierigkeiten hatte, meine Identität für mich zu klären, klar zu haben, unabhängig von dem, was ich tue. Also wer bin ich denn, wenn ich nicht predige? Wer bin ich denn, wenn ich keine Seelsorge gebe? Wer bin ich denn, wenn ich nicht Gemeinde leite? Wer bin ich denn, wenn ich nicht in Meetings rumhänge und ominöse Sachen für Vineyard Dach mache? Wer bin ich denn, wenn ich nicht für meine Kinder Essen mache und sie versorge? So, wer bin ich dann? Danke, dass du meine Frage beantwortest. Natürlich bin ich ein Kind Gottes. Aber was bedeutet das denn dann faktisch? Weil ganz oft, wenn ich zum Beispiel Christine frage, und was machst du so? Ich bin Lehrerin. Das ist das, was dann bei dir so rauskäme. Ich würde, wenn du mich fragst, und was machst du so, dann würde ich dann nicht sagen, ich bin ein Kind Gottes. Sondern wir kramen doch alle und überlegen, was machen wir denn so? Womit können wir denn so punkten und auffahren? Welche Gaben hat denn der Heilige Geist mir gegeben? Ich hatte auch schon Menschen, die sich mir vorgestellt haben mit, ich bin der Prophet. Wow, der eine. Ich bin der Prophet. Ey, okay, wow. Schön, dich kennenzulernen. Aber was ist denn mit der Identität dahinter? Und da merke ich, dass das, wozu der Heilige Geist uns befähigt zu tun, das highlighten wir gerne. Aber das, was im Inneren geschieht, wenn der Heilige Geist an uns herumdoktort und arbeitet und wirkt, das, da mal hinzuschauen, das lohnt sich. Und eine Bibelstelle, die ist da sehr prägnant dafür. Wir schauen mal gemeinsam in Galater 5 hinein. Wir haben die Basisbibelübersetzung und ich lese die Stelle einmal vor. Brüder und Schwestern. Hey, da sind wir bei den Brüdern und den Schwestern. Sehr gut. Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen. Aber benutzt eure Freiheit nicht als einen Vorwand, um eurer menschlichen Natur zu folgen. Dient euch vielmehr gegenseitig in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ein einziges Gebot befolgt wird, nämlich folgendes. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Aber wenn ihr einander wie wilde Tiere beißt und auffresst, dann passt auf, sonst wird am Ende sogar einer vom anderen verschlungen. Damit will ich sagen, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet es danach aus. Dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen nachgeben. Denn eure menschliche Natur kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen eure menschliche Natur. Diese beiden ringen ständig miteinander, sodass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Aber wenn ihr euch vom Geist Gottes leiten lasst, untersteht ihr nicht dem Gesetz. Es ist ja offensichtlich, was eure menschliche Natur hervorbringt. Und jetzt zählt er auf. Und ich glaube, diese Liste, die ist nicht in sich abgeschlossen, sondern es ist beispielhaft. Unzucht, Unsittlichkeit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid, Fress- und Trinkgelage und Ähnliches. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe. Wer sich so verhält, wird keinen Anteil am Reich Gottes. Ganz schön hart erstmal. Lagerbildung? Na, wenn du anfängst in der Gemeinde, hier eine Clique, da eine Clique. Aber wir glauben ja eigentlich schon ein bisschen besser als die, ne? Also wir haben ja schon recht. Also das ist zum Beispiel Lagerbildung. Spalterei betreiben. Und da meint's halt nicht mit der Axt, nein, Quatsch. Also, das sind so Beispiele, die Paulus da bringt. Die ersten, da denkt man so, aha, alles klar.
Unzucht.
Wow. Unsittlichkeit und Zügellosigkeit und Götzendienst. Paulus beschreibt hier ein Leben, das so, ich sag mal so, aus dem Bauch heraus gelebt wird. So. Und das klingt ja alles, das ist ja immer sehr schwarz-weiß. Paulus war ein hervorragender Rhetoriker, der genau wusste, wie er seinen Punkt herüberbringt, indem er nämlich das darstellte, um das highlighten zu können. Und deshalb bringt er hier natürlich die Beispiele, so die Hardcore-Beispiele, um aufzuzeigen, wie es eigentlich laufen soll. Und er beschreibt hier ein Leben, das nicht auf Gott achtet, in dem Sinne eigentlich, ja, ne? Ein Leben, das nicht mit der Kraft Gottes rechnet. Also, wenn man zum Beispiel sagt, na, Götzendienst, ich habe ja gar keinen Götzen zu Hause. Es gibt immer Dinge, die sich in unserem Leben Raum nehmen wollen, die so viel Raum einnehmen, die uns so beschäftigt halten, Raum, den wir eigentlich Gott hinhalten dürften. Also, ihr versteht, was ich meine. Also die ersten Beispiele, die er da bringt, die sind so ganz offensichtlich. Das Thema mit der Unzucht und der Zügellosigkeit und der Götzendienst. Ich habe doch gesehen, dass der einen Götzen bei sich in der Küche hat stehen lassen, ne? So, also das sind so die ganz offensichtlichen Sachen. Aber dann kommen Sachen, die sind so ein bisschen subtiler. Feindschaft hat noch Auswirkungen nach außen. Wenn wir jemand Feind ist, dann hast du keinen Bock auf den, dann willst du nicht mit dem am Tisch sitzen. Ne? Streit ist offensichtlich. Eifersucht, da wird's schon ein bisschen subtiler. Wut, die mich beschäftigt, die wird schon subtiler, wenn ich sie nicht rauslasse. Eigennutz. Eigennutz kann man relativ lang gut verstecken. Also so der Zustand des Herzens. Neid, Fress, Trinkgelage und Ähnliches. Also das sind Dinge, die in uns geschehen, die sich aber früher oder später immer ihren Weg nach außen bahnen. Die früher oder später immer irgendwie sichtbar werden. Und Ich find's ganz gut, dass die Basisbibel das hier mit menschlicher Natur übersetzt. Es ist tatsächlich so ein bisschen, ich sag mal, die Grundeinstellung. Und da gibt es wirklich hochphilosophische Debatten darüber, ist der Mensch von Grund auf gut, von Grund auf böse. Und ich denke immer wieder, ich sehe in den Menschen von Grund auf beides. Wenn ich meine kleine Tochter sehe, alter Falter, die kennt schon Wut, die kennt schon Neid, die kennt auch schon Zügellosigkeit und Trink- und Fressgelage, wenn man die Süßigkeiten nicht wegpackt. Also da ist, ich glaube, dass da tatsächliches irgendwie beides in uns verankert ist. Und im Römerbrief in Römer 7, da beschreibt Paulus, und das klingt in diesem Text an, dass es in uns diesen Kampf gibt aus, eigentlich weiß ich, was gut und richtig ist, aber ich schaff's nicht, dem nachzugehen. Eigentlich weiß ich, was mir gut tut und Gott ehrt, aber da ist diese Kluft in mir, die ich selber nicht überwinden kann. Und die ich ohne Gott nicht überwunden bekomme. Und das reißt so ein bisschen in uns. Meine mittlere Tochter, wir hatten einmal einen ganz furchtbaren Streit miteinander, einen ganz furchtbaren Disput und wir waren so fertig beide hinterher. Und sie hat sich wirklich, wirklich, wirklich herausfordernd verhalten. Und hinterher haben wir uns versöhnt und sie sagte, weißt du, Mama, eigentlich will ich das immer gar nicht. Eigentlich will ich es gar nicht, aber das passiert so mit mir. Und ich habe gedacht, oh, weißt du was, ich bin ein paar Jährchen älter als du, nicht viel, aber ein paar, und ich kann das so gut nachvollziehen. Eigentlich will ich das gar nicht. Und trotzdem geschieht es in mir und durch mich. Und dann kommt aber die gute Nachricht. Der Geist dagegen bringt als Ertrag, als etwas, was ich ernten kann, etwas, was ich schmecken kann, Liebe, Freude und Frieden und Geduld und Güte und Großzügigkeit und Treue und Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Und gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Nun, wer zu Christus Jesus gehört, hat seine menschliche Natur ans Kreuz genagelt, mit allen Leidenschaften und Begierden. Was für ein krass metaphorisches Bild. Was für ein krasses Bild Paulus da verwendet. Und ich find's einfach herrlich zu sehen, wie gerne er Bilder für uns zeichnet, damit wir verstehen, was er eigentlich meint. Dass wir unsere alte Natur ans Kreuz genagelt haben. Mit allen Leidenschaften und Begierden. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Wir sollen nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Fertig. Also im Grunde genommen ist es die Herausforderung, dass der Geist Gottes, wenn ich sage, ich lasse ihm Raum in meinem Leben, dass es nicht nur darum geht zu schauen, was kann ich denn abgraben an Gaben, um für Gott da zu sein, für Gott vielleicht auch zu wirken und zu arbeiten, sondern dass es auch darum geht, in erster Linie vielleicht sogar zu sagen, ich möchte verändert werden. Ich merke, dass in mir zwei Herzen schlagen und das eine will eigentlich das und das andere schafft es aber nicht. Und ich möchte, dass du, Heiliger Geist, Raum in meinem Leben einnimmst, um mich zu verändern. Und ja, da gibt es Herausforderungen in unserem Leben und gleichzeitig möchte ich immer wieder, wenn ich mit diesen Herausforderungen konfrontiert bin, darauf schauen und darauf hoffen, dass der Geist Gottes eine lebensverändernde Kraft ist. Der Geist Gottes, der Leben schafft, kann in mir neues Leben schaffen. Und ich habe euch das erzählt, ich hatte letzte Woche eine sehr persönliche Begegnung mit Gott, weil ich merke, das ist ein Thema, das beschäftigt mich schon echt lange, wie die Frucht des Geistes in mir aussehen kann, wie ich meinen Charakter und meine Persönlichkeit immer wieder Gott hinhalten möchte und wirklich möchte, dass er da mit einer Heilung reinkommt. Und wenn du zu mir kommst und mir sagst, Völke, da und da sehe ich bei dir aber riesen eklatante Lücken in deinem Charakter und deiner Persönlichkeit, kann es mit ganz großer Wahrscheinlichkeit werde ich sagen, ja, das stimmt. Hey, sorry, ich sehe das auch. Ich merke, das ist etwas, womit ich mich so sehr beschäftige und auf diese Kluft schaue, auf das schaue, was noch nicht ist, dass ich manchmal vergesse, dass da der Heilige Geist ist, der das, was noch nicht ist, verändern möchte in ein, schau mal, was ich in deinem Leben tun kann. Das ist meine Herausforderung, nicht nur auf das zu schauen, was bei mir der Ist-Zustand ist, wo ich weiß, ich habe meine Defizite, wo ich weiß, dass Wut ein Thema bei mir ist, sondern dass er sagt, aber schau mal, was sich alles schon verändert hat in deinem Leben, seitdem ich darin wirken kann. Schau mal, was ich schon tun durfte in deinem Leben, seitdem ich an deinem Herzen wirken darf. Und letzte Woche war das so, ich habe euch das ja relativ offen erzählt, es war für mich eine ziemliche Herausforderung, nach 40 Jahren so eine Diagnose zu bekommen und einerseits zu wissen, aha, plötzlich erklären sich die letzten 40 Jahre meines Lebens mit dem Thema ADHS und vermutlich noch ein paar anderen Baustellen. Es ist so ein Aha-Moment und gleichzeitig ein, oh, na toll, das ist ja voll unausweichlich. Das ist ja Mist. Ich dachte, ich bin einfach nur super schräg. Ich dachte, mit ein bisschen viel mehr Heiligen Geist bin ich irgendwann mal austherapiert. Und plötzlich steht da so eine Diagnose im Raum, wo ich einfach weiß, mein Gehirn ist anders aufgestellt. Hazard. Und letzte Woche stehe ich in diesem Gottesdienst und wir sind im Worship, in der Anbetung. Und ich merke, wie der Heilige Geist sagt, weißt du, Völke, du hältst mir immer wieder alles hin. Das ist so, du sagst immer wieder, du kannst alles von mir haben. Kann ich auch das von dir haben? Du hast mir noch nie angeboten, dass du dein ADHS vor mich bringst. Und all die Mühe, die es dir macht. Und all die Defizite, die du dadurch in deinem Leben siehst. Und all die Herausforderungen, die du dadurch siehst. Das hast du mir noch nicht gegeben. Und das hat mich so berührt, weil ich gemerkt habe, Gott schenkt uns immer wieder diesen Punkt der Hoffnung und der Ermutigung. Und der Heilige Geist, er ist konsequent daran interessiert, dass es uns besser geht und dass wir uns weiterentwickeln dürfen. Und ihn mit seinen Augen plötzlich da drauf zu sehen und festzustellen, wow, es gelingen mir heute Dinge so viel besser, als sie mir vor 20 Jahren gelungen sind. Und das ist, und andere sagen dann, hey, wie hast du das hingekriegt? Und ich weiß, ich hab's gar nicht so sehr hingekriegt. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist kontinuierlich sich Raum sucht und ich ihm diesen Raum bieten möchte. Und ich ihm sagen möchte, ich bin offen dafür, dass du mich veränderst. Ich bin offen dafür, dass du zu mir sprichst. Ich bin offen dafür, morgen vielleicht nicht mehr ganz genau dieselbe zu sein wie heute. Ich bin offen dafür, auf Jesus zu schauen und schauen, wie hätte denn Jesus reagiert in manchen Situationen. Ich bin offen dafür, zu hören, was du mir sagst. Und dann erlebe ich das in meinem Alltag. Wir hatten letztens eine Situation in unserem Alltag, die war für mich sehr herausfordernd. Und ich wusste nicht, wie reagiere ich jetzt auf diese Situation zwischen meinem Kind und mir. Es war etwas, wo ich gesagt hätte, das ist echt nicht gut, das ist sogar tendenziell echt schlimm. Und mein intrinsisches motiviertes Herz wäre richtig hart gewesen. Da war Wut, da war Verzweiflung, da war Ärger, da war sicherlich auch ein bisschen Neid auf andere, wo ich mir gedacht habe, andere Familien, die sind so viel besser als wir. da war ein riesiges, breites Feld. Und das hat wirklich versucht, sich Raum zu schaffen. Und gleichzeitig merke ich, wie da in mir ist, eine Stimme, die mir nämlich genau das sagt, was Paulus hier sagt. Wie erfüllen wir das Gesetz? Wie bestehen wir in dem Fall vor Gott? Ich fasse es mal ganz grob so zusammen. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Da steht dieser kleine Mitmensch vor mir und hat eigentlich gerade mächtig Dreck am Stecken. Also not funny, ne? Und in mir ist diese Wut und dieses Verlangen danach, es doch kapieren zu lassen und zu bestrafen und hart zu sein. Und dann ist da diese Stimme, die mich daran erinnert. Erinnerst du dich an diesen Vater, der da stand mit den offenen Armen und Ausschau nach seinem Sohn gehalten hat? Erinnerst du dich an den Vater vom verlorenen Sohn? Und ich habe nur gedacht, der verlorene Sohn, der hat einiges auf dem Kerbholz gehabt. Aber das nicht! Wobei auch da wissen wir ja nicht, was der alles noch so gemacht hat. Ist ja nur eine kleine Geschichte. Und es war so ein Ringen in mir. Es war so ein Kämpfen in mir. Und dann habe ich gesagt, okay, Heiliger Geist, was machen wir denn jetzt? Kannst du mir das sagen? Ich bin gerade total planlos. Was machen wir denn jetzt, Heiliger Geist? Und auf einmal switcht sich das so. Und ich setze mich hin und merke, mein Herz wird weich. Und ich sage, okay, jetzt reden wir miteinander und wir finden miteinander eine Lösung. Was denkst du denn? Und in dem Moment, wo sie merkt, da ist keine Bestrafung, da ist keine Härte, wird sie auf einmal weich. Und wir können uns zusammen hinsetzen und gemeinsam eine Lösung finden. Und die Atmosphäre verändert sich von wir sind gerade spinnefeind miteinander, doofe Mama. Und ich denke mir innerlich nur, selber? Wir sind eigentlich Feind miteinander. Wir wollen uns eigentlich gar nicht in die Augen gucken. Verändert sich hin zu, okay, wir sprechen uns Liebe zu. Wir sprechen uns Verbundenheit zu. Wir finden gemeinsam eine Lösung und wir gehören zusammen. Das ist jetzt ein Beispiel aus meinem kleinen Alltag. Ich kann euch aber sagen, dass dieses Beispiel aus diesem kleinen Alltag übertragen werden kann, denn wir finden immer wieder Situationen, in denen wir denken, mit dir möchte ich eigentlich nicht am Tisch sitzen. Oder kennt ihr das nicht? Danke, Bruni. Und da weist uns der Heilige Geist hin, die Frucht aber, die ich schenke, der Ertrag, den ich bringe in deinem Leben, ist Frieden. Das, was ich freisetze in deinem Leben, ist Treue. Dass du treu sein kannst, auch wenn es dir schwer fällt. Und damit meine ich jetzt nicht nur Treue in Beziehungssachen, so, sondern auch Treue in dem, was Gott dir anvertraut hat. Wenn du durch Durstzeiten gehst, durch Durststrecken, gibt's auch. Und ich bin da die Erste, die sagt, ja, dann halt nicht. Ich habe noch 50 andere Standbeine, die ich verfolgen könnte. Und der Heilige Geist sagt, Moment mal, Treue setze ich in dir frei. Du musst nicht deine anderen 50 Standbeine auspacken, weil mein Wort sich nicht verändert hat. Sanftmut setzt er in uns frei. Und ich habe letzte Woche einen Satz gehört, der mich sehr, sehr, sehr beschäftigt seitdem. Nämlich die Frage, trauen wir uns, muten wir uns zu, mit dem anderen zu weinen, auch wenn er eigentlich unser Feind ist. Und da merke ich, wir leben in Zeiten, in denen wir mehr denn je brauchen, dass der Heilige Geist seine guten Früchte in uns freisetzt. Vitamine für diese Welt. Gute Frucht, die in uns entsteht, die schmeckbar und erlebbar wird. In Zeiten, wo wir uns nur mit Leuten umgeben, die genauso ticken wie ich. Dann ist Frieden easy. Frieden ist so leicht, wenn wir immer nur mit unserer eigenen Peergroup zusammen sind. In Zeiten, wo wir so gerne in Schwarz-Weiß denken. Und entweder man ist Freund oder man ist Feind. Und in diesen Zeiten ermöglicht der Heilige Geist es uns, dass wir geduldig sind. Geduld ist eine Frucht, die er uns schenkt. Können wir aushalten, dass wir in Spannungsfeldern leben? Können wir Spannungsfelder zulassen? Können wir zulassen, dass es auch mal komplex sein darf? weil es die einfachen Antworten nicht sofort gibt, kann diese Geduld vom Heiligen Geist in uns freigesetzt werden? Können wir da großzügig mit dem anderen sein? Können wir großzügig sein, nicht nur mit unserem Portemonnaie, sondern können wir großzügige Herzen haben, die einander aushalten können? Die aushalten können, wenn ich denke, du bist aber falsch. Also du denkst falsch, du liegst falsch, du wählst das Falsche, du ziehst das Falsche an. Können wir da großzügig miteinander sein? Das fordert mich manchmal total heraus. Aber es ist genau der Punkt, wo letztendlich dann wirklich sichtbar wird, dass wir zu Jesus gehören. Und erinnern wir uns an Johannes 15. Was sagt Jesus seinen Jüngern? Habt eine gute Theologie, dann wird die Welt sehen, dass ihr meine Jünger seid. Nein, er sagt nicht an eurer Theologie oder an euren Werken oder so, sondern er sagt an eurer Liebe zueinander. Wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. An eurer Liebe zueinander. Wie ihr einander liebt, wie ihr miteinander umgeht, wie großzügig ihr miteinander seid, wie viel Güte und Geduld ihr miteinander habt, dass daran wird die Welt erkennen, dass ich mit euch bin. Und das ist etwas, das können wir nicht selber machen. Ich merke das immer wieder, denn ich erinnere daran, da ist dieser Teil in mir, der ist manchmal schon ganz schön hart. Da ist dieser Teil in mir, der würde am liebsten auf Tabula Rasa machen, über alles Mögliche drüber walzen. Und dann ist da der Heilige Geist in mir, der sagt, ey, pack die Walze weg. Heute ist Geduld dran. Pack die Walze weg. Heute ist Sanftmut dran. Pack dein hartes Herz weg. Heute ist Großzügigkeit dran. Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Und ihr seht an mir, es gibt Teile, da darf der Heilige Geist noch ran. Mich hat es gerade so sehr ermutigt, dass Nicole gesagt hat, ja, ich fokussiere mich auf das, was Gott, auf das Reich Gottes und alles andere, da purzeln meine Kilos. Das hat mich ermutigt. Denn offensichtlich gibt es doch Teile in mir, die nicht unter der Herrschaft des Heiligen Geistes komplett stehen. Es gibt immer, solange wir auf Erden sind, noch ganz viel Raum, wo Gott wirken darf. Und das darf uns letztendlich demütig machen. Das darf mich demütig machen. Und das darf mich ruhig auch großzügig anderen wiederum machen. Denn Jesus sagt in dem Gebet, das er uns beibringt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir sind immer beides. Da sind diese zwei Herzen in unserer Brust. Das eine ist ganz, ganz gerne Opfer und vergisst dabei, dass es manchmal wahrscheinlich Täter ist. Vielleicht auch ohne es zu wollen. Manchmal auch ohne es zu merken. Aber wir sind alle erlösungsbedürftig. Und wir sind alle veränderungsbedürftig. Und das Gute, die gute Nachricht daran ist, Jesus schenkt uns das. Wir dürfen im Hier und Jetzt schon echt so diese Vorahnung von Himmel schmecken. Und es ist für mich eine Vorahnung von Himmel, wenn ich merke, ich hätte eigentlich gerne die Backpfeifen des Jahrtausends verteilt und ich habe es nicht getan, nicht weil ich so super bin, sondern weil der Heilige Geist in mir wirken möchte und sagt, nee, heute ist nicht die Zeit der Backpfeifen, sondern heute ist die Zeit der Vergebung und Versöhnung und des Friedens. Und dazu habe ich dich berufen und freigemacht. Und das ist herrlich, das miteinander zu erleben. Und es ist herrlich zu erleben, dass wir alle Anteil daran haben dürfen. Und ich glaube, letztendlich ist Jesus sehr, sehr viel mehr daran interessiert, wer wir sind und ob wir in das Bild, wie er uns sieht, außerhalb von Raum und Zeit, immer mehr hinein verändert werden vom Heiligen Geist. Sprich, ob unser Leben immer mehr gute Frucht hervorbringt, immer mehr Vitamin C für unsere Umgebung, als an dem, was wir letztendlich versuchen, krampfhaft zu tun. Denn das, was wir sind, das kommt ja immer raus. Wer wir sind, zeigt sich immer. Und ich merke, ich älter werden hat auch einen Vorteil, weil ich merke, dass ich immer mehr wegkomme von diesem eifrigen, ich will was machen, hin zu Jesus, mach du doch an mir. Mach du doch an mir, damit diese Welt sieht, dass ich dich lieb. Weil das geschieht dann. Dann muss ich mich nicht mehr abmühen. Mach du doch an mir. Und wenn wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern, dann feiern wir auch das. Nämlich, dass Christus an uns macht. Dass Christus uns verändert. Und dass das etwas Transformatorisches ist, was er an uns vornimmt. Und dass das etwas auch Prozesshaftes ist, was er mit uns tut. Wir denken, wir wünschen uns ja gerne, danke Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist, danke, dass ich jetzt super bin. Das wäre so schön und so einfach. Aber Gott geht mit uns auf eine Reise. Und wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, dann dürfen wir jetzt feiern, dass wir A, durch den Heiligen Geist, den Christus uns schenkt, durch sein Werk nicht mehr dem Gesetz unterstehen, sondern dass er uns frei gemacht hat. Ich muss mich nicht abmühen, sondern darf in seiner Freiheit leben, darf wissen, dass Vergebung mir immer zusteht und darf gleichzeitig aber auch wissen, dass er mich verändern möchte. Und das Schöne ist, wenn wir das mal miteinander feiern, im Englischen heißt es ja Communion, also Gemeinschaft, gemeinschaftliches Brotbrechen, dass wir das miteinander feiern, dass er es an uns tut. Und dass, wenn wir miteinander unterwegs sind und jeder von uns gute Frucht bringt, wir ein super guter Obstgarten sind. Ein Obstgarten für alle drumherum und jeder darf mal naschen. Weil letztendlich ist auch das etwas, was nicht nur für mich ist, sondern es ist, wenn Gott an mir wirkt, dann hat das Auswirkungen auf meine Beziehungen, dann hat das Auswirkungen nach außen. Und ich danke dir dafür, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du uns zur Gemeinschaft berufen hast, zur Gemeinschaft mit dir befreit hast, aber auch zur Gemeinschaft miteinander. Und ich danke dir, dass wir miteinander unterwegs sein dürfen und miteinander lernen dürfen, aneinander wachsen dürfen und deine Kraft, Heiliger Geist, darin entdecken können. Miteinander feiern dürfen, wenn wir Durchbrüche geschafft haben. Miteinander zurückschauen und denken, wow, ich bin einen weiten Weg gegangen. Und bis hierhin hat der Heilige Geist mich geführt. Und dann zu wissen, dass wir weitergehen dürfen. Ich danke dir, Jesus, für dein kostbares Blut. Ich danke dir für dein Werk in uns. Und ich danke dir, dass du Liebe unter uns freisetzt. Amen.